das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Weil sich zu Beginn der Corona-Pandemie möglicherweise Tausende beim Feiern in der Après-Ski-Hochburg infiziert haben könnten, ist das österreichische Ischgl mittlerweile zu einem Synonym geworden für das, was passieren kann, wenn ein hochansteckendes Virus auf Partylaune trifft. Und sich Feiernde, so wie am vergangenen Wochenende mancherorts auf Mallorca, eben nicht an Hygieneregeln und Abstandsgebote halten. Und so warnte Gesundheitsminister Jens Spahn heute:
Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird. Als Synonym dafür, dass dort, wo ohne Einhalten von Regeln und ohne aufeinander achten gefeiert wird.
Wie Sie das auf Mallorca selbst sehen, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Blicken zuerst aber nach Österreich, wo derzeit noch die Staatsanwaltschaft ermittelt, was damals in Ischgl denn so schief lief. Damit sich das aber zur Sommerreisesaison auf keinen Fall wiederholt, haben Gemeinden und Regionen reagiert. Im Bundesland Kärnten gilt in bestimmten Touristenzentren nun eine allgemeine abendliche Maskenpflicht ab 21 Uhr. Auch im beliebten Velden am Wörthersee, doch dort stößt das auf Kritik, wie Michael Mandlik berichtet.
Diese Szenen gibt es jetzt regelmäßig abends im Zentrum der Touristenhochburg Velden am Wörthersee. Beamte von Polizei und Verwaltung kontrollieren die Einhaltung der Maskenpflicht. Diese gilt seit wenigen Tagen im öffentlichen Raum. Nicht alle Urlauberinnen und Urlauber wissen von dieser Verordnung oder haben schlicht vergessen, von 21 Uhr bis 2 Uhr morgens Masken mit sich zu führen. Noch kommen sie damit ohne Bußgeld davon.
Wenn Sie da vorne hingehen, dort drüben ist ein Stand, da können Sie gratis Masken haben.
An mehreren Stellen im Ort können sich Touristen kostenlose Mund-Nasen-Schutzmasken besorgen. Wer sich dem aber verweigert, für den könnte es jetzt schon Folgen haben.
So sind wir natürlich gezwungen, auch hier entsprechend durchzugreifen mit Geldstrafen, die vor Ort entweder eingehoben werden können oder auch Anzeigen, die dann ein Strafverfahren in meiner Behörde nach sich ziehen, bis hin zur Festnahme, wenn jemand sich partout weigert, eine Maske aufzusetzen.
Dennoch gibt es zumindest bei Einzelnen erhebliche Vorbehalte gegen die aktuelle Maskenpflicht.
Ich halte von den Maßnahmen gar nichts, weil das Virus ist auch jetzt da. Es kommt nicht um 9 Uhr und geht dann um 1. Das ist ein absoluter Blödsinn. Das ist ein absoluter. Ich kenne keinen, der eine Corona hat. Und ich denke, das wird alles nur aufgebauscht.
Es gibt nur wirtschaftlich Geschädigte, aber keine kranken Leute.
Aber Sie würden jetzt die Maske tragen, ab um 9?
Ich muss sie gar nicht tragen.
Restaurant- und Hotelbetreiber hatten vor einiger Zeit die Behörden um Hilfe gebeten. Vor allem in den Abendstunden sei das Verhalten vieler Touristen sorglos. Einhaltung von Sicherheitsabständen, Fehlanzeige. Auch in privaten Außenbereichen von Restaurants und Kneipen, in denen keine Maskenpflicht herrscht. Manche Wirte sind nur noch ernüchtert.
Schwierig, aber hier setzen wir auf Eigenverantwortung, die zum Großteil leider nicht eingehalten wird. Aber wir appellieren immer dran.
Für die gesamte Region Wörthersee steht gerade enorm viel auf dem Spiel. Weil Kärnten als kaum Corona-belastet gilt, hat sich hier der Tourismus erstaunlich schnell erholt. Hotels und Pensionen in Velden sind derzeit gut gebucht. Sicherheit im Urlaub war hierfür wohl der entscheidende Buchungsfaktor.
Ja, ich fühle mich total sicher. Man sieht total viele Einrichtungen, um sich selber schützen zu können, wie zum Beispiel Desinfektionsmittelspender überall.
Hier sind wir safe, in Anführungsstrichen.
Wir wollten ursprünglich nach Italien. Und haben dann umdisponiert.
Warum?
Wegen Corona.
Umso größer aber die Angst, dass der Tourismusboom von heute auf morgen wieder vorbei sein könnte.
Ich sage Ihnen ganz offen, ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn hier bei uns eine Clusterbildung stattfindet. Ganz Österreich schaut auf Kärnten, schaut auf den Wörthersee. Wir stehen auch europaweit unter Beobachtung. Und ich befürchte, wenn wir hier nachlässig werden, wenn bei uns eine Clusterbildung stattfindet, hätte das fatale Auswirkungen für die Tourismuswirtschaft in ganz Österreich.
Und so bleibt auch in Velden am Wörthersee letztlich nichts anderes übrig, als weiterhin an die Eigenverantwortung aller Beteiligten zu appellieren. Das heißt vor allem, die Maskenpflicht einzuhalten.
Und auch auf Mallorca und den anderen Baleareninseln gilt seit heute, oben ohne, nur noch am Strand. Und zwar nicht nur abends, sondern rund um die Uhr. Zwar gibt es auch einige Ausnahmen der Atemmaskenpflicht, etwa beim Sport oder beim Essen in Restaurants, aber das Ziel ist eindeutig. Szenen wie diese vom vergangenen Wochenende zu vermeiden, als Hunderte von Touristinnen und Touristen, vor allem britische und deutsche, wild feierten und jegliche Anti-Corona-Maßnahmen so offensichtlich missachteten, dass die Polizei eingreifen musste. Wie die neue Maskenpflicht ankommt und wie sich das auf die beliebte Urlaubsinsel auswirkt, darüber habe ich vor der Sendung per Internetschalte mit Ciro Krauthausen in Palma gesprochen, dem Chefredakteur der deutschsprachigen Mallorca-Zeitung. Guten Abend, Herr Krauthausen.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Hat Sie das überrascht, dass es am Wochenende trotz Corona-Risikos teilweise zu den üblichen Exzessen gekommen ist?
Gut, es war wahrscheinlich zu erwarten. Ich denke, wir alle müssen uns noch dran gewöhnen, an diese neuen Bedingungen, zu denen Urlaub zu Corona-Zeiten, in Corona-Zeiten möglich ist. Und also was mich schon etwas überrascht hat, waren dann die Ausmaße, dass so viele Leute offensichtlich die Sicherheitsabstände nicht eingehalten haben und auch keine Atemschutzmasken trugen. Das ist alles etwas heikel.
Und dennoch haben Sie heute gesagt, ganz so streng ist die heute eingeführte Maskenpflicht doch nicht. Zumindest titelte Ihre Zeitung das so. Greifen die Behörden also nur scheinbar hart durch?
Ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Und zwar die Regelung zur Maskenpflicht, die war schon zuvor angekündigt worden. Die Bilder kamen dann danach am Wochenende. Wichtig ist, die Insel hat eine große Priorität. Und das wird auch von der Landesregierung so formuliert. Es darf auf keinen Fall zu einem größeren Ausbruch kommen. Sollte es zu einem größeren Ausbruch kommen, müsste die Insel, die ja schon einen sehr, sehr harten Lockdown hinter sich hat, erneut geschlossen werden. Und das auf einer Ferieninsel, wo 2 von 3 Arbeitnehmern vom Tourismus leben, wäre eine wirtschaftliche Katastrophe. Und abgesehen davon wäre dann ja auch kein Urlaub mehr möglich. Insofern gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die versuchen, um koste es, was es wolle, so einen Ausbruch zu verhindern. Das ist oberste Priorität. Und dazu gehört auch dieser Versuch oder der Wunsch, die Maskenpflicht zu verschärfen. Sie sind heute, die Landesregierung ist wieder etwas davon abgerückt, weil der Aufschrei doch sehr groß war. Und der Aufschrei war vor allen Dingen unter deutschen Urlaubern sehr groß. Wir haben das auch als Zeitung so erfahren.
Das ist genau die Frage. Wie kommt denn diese Maskenpflicht bei den Urlaubern an?
Ja, es ist zunächst einmal ist es natürlich, mag man sich das nicht so zumuten oder so vorstellen, mit einer Maske dann in dem doch, es ist warm, im warmen Mallorca dann auf der Straße herumlaufen zu müssen. Andererseits, es ist wie gesagt gelockert worden. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man zwischen einer Olive und der nächsten Olive dann die Maske wieder aufsetzen muss. Man kann auch eine Strandpromenade ohne Maske, solange der Sicherheitsabstand gewährleistet ist, spazieren gehen. Es ist eigentlich nur noch in relativ wenigen Momenten, natürlich im öffentlichen Raum, aber gut, dann hat man sie eben an und hält sich daran. Alles andere wäre wahrscheinlich einfach nur verantwortungslos.
Nun lebt Mallorca einerseits vom Tourismus, aber andererseits ist diese Ballermann-Party-Szene manchen Einheimischen ja auch schon länger ein Dorn im Auge. Sieht man das dort nun auch als Chance, dann einen Wandel einzuleiten?
Ja, das kann schon so sein. Es ist vielleicht noch zu früh, das jetzt irgendwie auszurufen als Trend. Tatsache ist, es wird schon seit vielen Jahren, gibt es Kritik an dieser Art von Tourismus. Man muss ja auch dazu sagen, das ist jetzt nur eine Variante unter vielen Varianten, die Mallorca zu bieten hat. Und auch wenn wir jetzt diese Bilder gesehen haben, das ist ja nur eine Ecke, wo irgendwie dann halt ausgiebig gefeiert wurde am Wochenende. In vielen, vielen anderen Ecken geht es sehr, sehr viel ruhiger zu und sind keine Exzesse zu befürchten. Und aber jetzt an dieser Spielart des Tourismus und des Urlaubs gibt es natürlich Kritik und möglicherweise ist das jetzt der Anfang vom Ende dieser Art zu feiern. Aber dafür ist es vielleicht noch etwas zu früh. Man muss gucken, was die Saison noch bringt und darüber hinaus 2021 uns dort erwartet.
Sagt der Chefredakteur der Mallorca-Zeitung. Vielen Dank, Herr Krauthausen, für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Auch wenn die Sommerferien am Mittelmeer im Großen und Ganzen also doch nicht ins Wasser fallen, so werden viele Urlauberinnen und Urlauber dieses Jahr doch eher in Deutschland bleiben. Und viele Urlaubsregionen dürfen sich berechtigte Hoffnung machen, dass die Ausfälle des Frühjahrs durch eine umso bessere Restsaison irgendwie aufgefangen werden können. Besonders an Nord- und Ostseeküste, sicherlich auch in den Alpen und an vielen Seen. Aber gilt das auch anderswo? Profitieren vom Boom daheim auch die Regionen, die touristisch eher in der zweiten Reihe stehen? Christian Kretschmer hat nachgeschaut.
Der Blick auf den Loreley-Felsen am Rhein ist einmalig. Aber es sind weniger Touristen da als sonst, die ihn genießen. Auf dem Campingplatz direkt gegenüber ist mehr als die Hälfte der 360 Stellplätze noch frei. Die Hochsaison, wie man sie sonst kennt, bleibt bislang aus.
30% der Gäste fehlen uns schon. So die ganzen Stammgäste auch. Viele, die jetzt um die Jahreszeit, muss man einfach sagen, dass die meisten Holländer hier um die Jahreszeit bei uns hier auf dem Platz sein würden. Die fehlen uns alle.
Das bemerken auch die wenigen Gäste, die trotzdem angereist sind.
Uns auch viele Leute, die bleiben am liebsten im Holland. In Holland sagt man, wir haben Urlaub im Hintergarten.
Wir waren relativ überrascht, dass hier so frei ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben mit mehr gerechnet, aber perfekt so.
Dass offensichtlich viele ausländische Touristen zu Hause bleiben, das trifft auch Städte, etwa die Römerstadt Trier. Neben Geschäftsreisenden sind es vor allem Besuchergruppen aus China und Touristen aus den USA, die in den Gassen fehlen. Einzelne deutsche Touristen kommen meist nur übers Wochenende, berichten Hoteliers, und können die Verluste nicht ausgleichen.
Die Woche über ist es so wie sonst im Frühjahr oder Januar, Februar, März, also noch kein Sommergeschäft, da müssen wir komplett voll sein. Und in der Gastronomie jetzt, was Essen und Trinken angeht, ja, ich sag, da sind wir bei 50, wenn es ganz gut geht, bei 60%.
Wo bleiben also die ganzen deutschen Heimaturlauber? Sie zieht es ans Meer oder in die Berge, sagt der Deutsche Tourismusverband. Das müsse sich ändern.
Wir haben genügend qualitativ hochwertige Angebote auch in der Fläche, im ländlichen Raum. Aber je weiter es in diesen Bereich hineingeht, desto dünner wird es mit der Urlaubsnachfrage. Ich glaube, wir müssen diese speziell noch viel bekannter machen, um auch hier viel mehr Entzerrung auch für die Besucherströme zu geben.
Dafür plädieren sie auch beim Campingplatz an der Loreley, haben die Saison aber schon abgeschrieben.
Ich hoffe wirklich, dass ein Impfstoff irgendwann spätestens im Frühjahr nächsten Jahres gefunden wird, dass wir halt wirklich dann auch nächstes Jahr wieder ab Ostern voll in die Saison starten können und dass das nächste Jahr einfach wieder so wird, wie die ganzen letzten Jahre wir das hier gewöhnt sind.
Aber vielleicht entdecken manche ja doch noch diesen Sommer ihre Vorliebe für andere Regionen. Ausreichend Platz wäre da.
Es war ein äußerst knapper Sieg für den bisherigen polnischen Präsidenten, 51-49%. Die Wiederwahl von Andrzej Duda feiert natürlich die nationalkonservative Regierungspartei PiS, deren politische Leitlinien Duda im Wahlkampf weitestgehend vertrat. Aber was lernen wir aus diesem Ergebnis? Vor allem, dass Polens Gesellschaft tief gespalten ist. Während der liberal-konservative Herausforderer, der Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski, in den Großstädten und im Westen des Landes vorne lag, sicherte sich Duda die Mehrheit auf dem Land und im Osten, wo er sich heute auch gleich bei seinen Wählerinnen und Wählern bedankte. Olaf Bock.
Für Janina Pillich ist das ein großer Tag, denn der Präsident ist in ihr kleines Dorf südwestlich von Warschau gekommen. Hier haben 86% für den Präsidenten gestimmt. Er nimmt ein Bad in der Menge, da muss sie nicht mitdrängeln. Der Präsident ist sehr nett und einfach toll. Es geht uns gut. Schön, dass er gewonnen hat. Wir sind schon alt und er unterstützt uns. Soziale Leistungen wie Rente und Kindergeld haben Duda gerade im ländlichen Bereich viele Stimmen gesichert. Danke rufen seine Anhänger und er auch. Danke an alle, die mich unterstützt haben. Ich bin gerührt. Fast 10 Millionen Mitbürger haben mich gewählt. Kaum zu glauben, so eine große Verpflichtung. Sein Gegenkandidat, der liberal-konservative Rafał Trzaskowski, hatte nachts noch gehofft. Denn er hat annähernd die gleiche Stimmenanzahl bekommen mit seinem liberalen und proeuropäischen Kurs. Seine Wählerinnen und Wähler sind eher jung und kommen aus den Städten. Die Wahl knapp verloren, aber es ist uns gelungen, was es in den vergangenen Jahren nicht gab, eine Bürgerbewegung zu starten von Polinnen und Polen, die eine Änderung wollen. Andrzej Duda verspricht nach dieser Wahl für alle Polen da zu sein. Es war eine scharfe Kampagne, vielleicht zu scharf. Wenn jemand sich dort beleidigt gefühlt hat oder in den vergangenen 5 Jahren, dann bitte ich um Vergebung und dass ich die Chance bekomme, mich zu bessern. Eine Spaltung und Polarisierung im Land, die der Präsident im Wahlkampf selbst vorantrieb, meint der Politologe Piotr Boras.
Mit seiner Wahlkampagne, mit seiner hasserfüllten Rhetorik, mit seinen Attacken gegen nicht nur seinen Konkurrenten, aber auch gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen, wie LGBT-Leute, wie Richter und andere.
Auch die OSZE schaut heute sehr kritisch auf diesen Wahlkampf in Polen und die Duda-Nähe beim staatsnahen Fernsehsender. Es gab viel negative Rhetorik in dieser Wahlkampagne. Es gab Fälle von Homophobie und Antisemitismus. Das verurteilen wir sehr. Janina Pillig hat ihre Wahl getroffen für Andrzej Duda. Fast die Hälfte Polens hat anders entschieden.
Das Ergebnis der Präsidentschaftsstichwahl in Polen kommentiert jetzt Sabine Scholt vom Westdeutschen Rundfunk.
Kann man Andrzej Duda glauben? Kann man ihm trauen, wenn er sich gleich nach der Wahl versöhnlich zeigt, seinen politischen Gegnern symbolisch die Hand reicht, sich für Beleidigungen im Wahlkampf entschuldigt und alle Polinnen und Polen auffordert, sich unter der weiß-roten Fahne zu versammeln? Ich glaube es nicht. So wie er im Wahlkampf geholzt, die Opposition diffamiert und Minderheiten verunglimpft hat, nehme ich ihm die sanfte Tour nicht ab. Duda ist und bleibt Präsident von Kaczynskis Gnaden, Erfüllungsgehilfe des Gründers und Chefs der PiS-Partei. Er ist stramm auf Linie des Nationalkonservativen, bereit, dessen populistische Partei autoritär durchregieren zu lassen. Willfährig hat er in den letzten 5 Jahren Gesetze abgesegnet, die die Justiz massiv geschwächt und die Demokratie beschädigt haben. Spötter nennen Duda den Kugelschreiber Kaczynskis. Trotzdem hat eine knappe Mehrheit der Polen ihn wiedergewählt. Fast ebenso viele wollten ihn nicht mehr. Ist Andrzej Duda klug genug zu begreifen, dass er sein tief gespaltenes Land nicht länger auseinandertreiben darf und nun tatsächlich der Präsident aller Polen sein muss, auch der Jüngeren, der Weltoffenen, die nicht länger mit ansehen wollen, wie die PiS, die immer noch zerbrechliche Demokratie in Polen ruiniert, Rechtsstaatlichkeit einschränkt und die Pressefreiheit mit Füßen tritt? Duda wird sie nicht länger übersehen können. Es sind zu viele und sie haben nun ein Gesicht und eine starke Stimme. Rafał Trzaskowski, Kandidat der liberalen Opposition, hat mehr als nur einen Achtungserfolg erzielt. Zum Glück ist die Bürgergesellschaft erwacht, sagte er am Wahlabend. Hoffen wir, dass sie einen langen Atem hat und Unterstützung aus Europa bekommt. Die EU muss an ihrer Seite bleiben und weiter ringen. Mit Polens Regierung, mit der PiS und mit Duda. Einfach vertrauen sollte sie ihm nicht.
Die Meinung von Sabine Scholt. Vor gut 3 Wochen zogen hunderte Jugendliche randalierend durch die Stuttgarter Innenstadt, plünderten Geschäfte und griffen die Polizei an. Wer waren die Krawallmacher? Einige von ihnen hat die Polizei mittlerweile ermittelt und bei knapp einem Dutzend der Verdächtigen bei Standesämtern die Nationalität der Eltern erfragt. Normale Ermittlungsroutine, sagt die Polizei. Eine Stammbaumforschung sei in keiner Weise akzeptabel, so die prompte und empörte Kritik an dem Vorgehen. Wobei das Wort Stammbaumforschung, an dem sich die Debatte erst entzündet hat, in Polizeikreisen nie offiziell gefallen ist. Julia Henninger und Tim Diekmann berichten.
Eine Idylle mitten in der Stuttgarter Innenstadt, der Eckensee. Heute Mittag ist hier alles ruhig. Menschen sind kaum unterwegs. Am Wochenende wird hier aber gefeiert, ein Partytreffpunkt. Von hier aus begannen die Krawalle in der Nacht zum 21. Juni. Wut, Hass, Plünderung und massive Gewalt. Im Fokus der Angriffe die Polizei. Bislang hat sie 39 Tatverdächtige ermittelt. Nun sorgt das Vorgehen der Polizei für Schlagzeilen, denn sie will auch die Nationalität der Eltern ermitteln. Heftige Diskussionen dazu im Netz. Von Stammbaumforschung ist die Rede. Die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, dazu, das verstört mich nachhaltig. Kritik gibt es auch von Grünen, FDP und Linken. Mittlerweile ist klar, den Begriff Stammbaumforschung hat die Polizei nicht verwendet. Innenminister Strobel hier am Tag nach den Krawallen sagt, das Vorgehen an sich sei üblich. Unterstützung kommt vom Parteifreund.
Das ist sogar die Pflicht der Polizei. Ein Ermittlungsvorgang ist nur dann sauber abgeschlossen, wenn alle B- und entlastenden Erkenntnisse zusammengetragen wurden. Im Jugendgerichtsgesetz ist das sogar verankert. Und da wir hier viele nicht erwachsene Täter haben, musste die Polizei so vorgehen. Familien, Lebensverhältnisse, Eigenschaften des Täters, das ist eine soziologische Täteranalyse. Und wir sprechen ja hier nicht von einem Kavaliersdelikt, das waren Gewaltexzesse, wie es das in Stuttgart noch nicht gab.
Aber zu wissen, woher die Eltern der Verdächtigen kommen, erklärt das eine solche Wut? Warum jemand plündert, Scheiben einschlägt und Polizisten angreift? Bei Juristen gibt es durchaus Zweifel an dem Vorgehen der Polizei. Es sei kein Standard und eher ungewöhnlich.
Zudem ist zu sagen, dass die reine Nationalität, man mit dieser Angabe ja relativ wenig anfangen kann. Wir sprechen in der Kriminologie von Lebenslagen, die entscheidend sind, auch für eine Aufhellung einer Straftat. Und dazu gehört deutlich mehr als die reine Nationalität eines Tatverdächtigen.
Die Ermittlungsmethoden sind zwar umstritten, aber ein Ziel haben alle gemeinsam: eine erneute Gewalteskalation am idyllischen Eckensee verhindern.
Die Außenminister der Europäischen Union haben sich erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder persönlich zu Beratungen getroffen. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Judith Rakers.
In Brüssel ging es unter anderem um das umstrittene chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong. Außenminister Maas plädierte für eine härtere Haltung gegenüber Peking. Ein gemeinsamer Vorschlag mit Frankreich sehe vor, künftig geschlossen den Export von Gütern zu untersagen, die zur Niederschlagung von Protesten genutzt werden können, so Maas. Darüber hinaus sollen Hongkong-Chinesen, die sich politisch verfolgt fühlen, einfacher in der EU bleiben können. Auch Bundeskanzlerin Merkel forderte heute ein gemeinsames Vorgehen der EU in der China-Politik sowie beim Umgang mit der Corona-Krise. Auf Schloss Meseberg hatte sie mit Italiens Ministerpräsident Conte über den EU-Wiederaufbaufonds beraten. Der geplante Finanzpakt müsse, so Merkel wörtlich, etwas Wuchtiges sein. Conte mahnte eine schnelle Reaktion an, sonst könne die Krise den Binnenmarkt zerstören. Autobauer Daimler plant in der Corona-Krise größere Einschnitte beim Personal als bislang bekannt. Der angekündigte Abbau von 10.000 bis 15.000 Stellen reiche nicht aus, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, so die Konzernführung. Näheres zu den Reaktionen von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Eigentlich sind betriebsbedingte Kündigungen bei Daimler bis 2030 ausgeschlossen. Doch der Personalvorstand verweist auf die geänderten Rahmenbedingungen. Alles käme nun auf den Prüfstand. Auch Pausen und Schichtzulagen, das Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Der Betriebsrat hat Arbeitszeitverkürzungen angeboten. Die Konzernführung winkt ab, da das die Lösung der Probleme nur verzögere. Die Zeichen stehen auf Konfrontation. Anleger sind skeptisch. Seit Jahresbeginn hat die Daimler-Aktie rund ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Daimlers Börsenwert ist dahingeschmolzen. Der Konzern hat den Wandel zur E-Mobilität verschlafen. Corona vergrößert nun die Probleme. Investoren setzen lieber auf Autobauer, deren Technologie sie vorne sehen und die sich in der Krise behaupten, wie der US-Elektroautobauer Tesla, dessen Aktie eilte auch heute wieder zu einem neuen Rekord hoch.
Die Vereinten Nationen warnen vor einer steigenden Zahl der Hungernden weltweit. Aus dem heute vorgestellten Welternährungsbericht geht hervor, dass sich die Lage seit 2015 kontinuierlich verschärft hat. Im letzten Jahr waren rund 690 Millionen Menschen unterernährt. Durch die Corona-Krise könnten laut UN bis zu 130 Millionen dazukommen. Bei Überschwemmungen und Erdrutschen in China sind mindestens 140 Menschen ums Leben gekommen oder gelten als vermisst. Besonders kritisch ist die Lage entlang des Yangtze-Stromes. Die Behörden melden, dass an mehr als 30 Flüssen im Zentrum und Osten Chinas Rekordwasserstände gemessen wurden. Seit Juni seien fast 38 Millionen Menschen betroffen und bereits mehr als 28.000 Häuser zerstört worden.
Das Gestern fürs Heute bewahren. Das ist der Auftrag der Stiftung Preußischer Kulturbesitz seit ihrer Gründung 1957. Kulturgüter des ehemaligen Landes Preußen zu erhalten. Zu den Einrichtungen der Stiftung gehört das Geheime Staatsarchiv in Dahlem, das Staatliche Institut für Musikforschung, das Iberoamerikanische Institut nahe des Potsdamer Platzes, die Staatsbibliotheken im Osten und Westen der Hauptstadt und natürlich die staatlichen Museen zu Berlin, von denen einige der bekanntesten auf der Museumsinsel im Bezirk Mitte liegen. Aber wie lässt sich dieser gewaltige kulturelle Kosmos beherrschen? Ist das vielleicht zu viel für eine Stiftung allein? Müsste sie dann also ganz aufgelöst werden erstmal, wie Experten nun nach zweijähriger Analyse vorschlagen? Gret von Petersdorf.
Zu ihr kommen sie gern, zu Nofretete, in Scharen. Überhaupt erweist sich die Museumsinsel als Publikumsmagnet. Doch es gibt andere Museen, die führen ein Schattendasein. Zu wenig Besucher trotz hochkarätiger Werke, das ist eines der Probleme der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und schon der Begriff schwierig.
Das ist ganz schwierig auszusprechen für alle anderen Sprachen, sogar im Deutschen wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Außerdem ist ja Preußen als Staat, gibt es den ja derzeit nicht.
Der Facebook-Auftritt der Stiftung, die Institutionen in rascher Abfolge in Schwarz-Weiß und am Ende blickt eben ein preußischer Adler schlecht gelaunt. Die Empfehlung des Wissenschaftsrats. Die Stiftung soll aufgelöst werden. Sie sei zu groß, zu unübersichtlich. Nun soll es mehr Eigenständigkeit geben. Schön ist das nicht für Hermann Patzinger. Er ist immerhin der Chef der gescholtenen Stiftung, macht aber tapfer mit.
Ich glaube, die Stiftung allein nur aufzulösen und die Einzelteile zu verselbstständigen, das kann man machen. Das hat natürlich Vorteile, größere Beweglichkeit, weniger Hierarchieebenen. Aber das funktioniert nur, wenn dann auch die vom Wissenschaftsrat geforderte finanzielle Ausstattung mit Mitteln, mit Geld und mit Personal kommt. Wenn das nicht kommt, wenn man nur den ersten Schritt macht ohne den zweiten, dann versinken die Institutionen in der Bedeutungslosigkeit.
Denn das Geld reicht nie. Hier wird die moderne Nationalgalerie umgebaut. Nebenan entsteht ein neues Museum. Die Stiftung wirbt mit Sonderangeboten auf großem Fuß. Für sie selbst galt das nicht. Finanzielle Extrawürste gern mehr. Doch es gibt dann ja mehr Geld vom Bund, verspricht die Kulturstaatsministerin. Sie will außerdem, die Bundesländer, die wenig zahlen, aber viel mitentscheiden, mögen sich doch bitte am besten ganz rausziehen.
Selbstverständlich ist das immer schwierig, sich selber in einer Mitwirkungsmöglichkeit aus einem Gremium oder aus einer solchen Konstellation zurückzuziehen. Deshalb weiß ich, dass das eine schwierige Debatte wird.
Auf jeden Fall aber liegt der geplante Umbau der Museumslandschaft im Trend.
Als Außenstehender kann ich nur sagen, es hat ähnliche Reformen auch im internationalen Bereich in den vergangenen Jahrzehnten gegeben, weg von gigantischen Verwaltungsstrukturen, um einzelnen Teilbereichen stärkere Autonomie zu geben.
Klar ist, es wird einige schwierige, diskussionsreiche Jahre dauern, bis die Pläne Realität werden.
Wir haben es vorhin gezeigt, die Strände sind gut besucht an Nord- und Ostsee. Claudia, was für ein Wetter bekommen die Urlauber denn dort?
Nord- und Ostsee wird jetzt morgen übermorgen nicht so schön aussehen, aber Ende der Woche scheint da wieder verbreitet die Sonne und es gibt sommerliches bis sogar hochsommerliches Wetter. Aber jetzt haben wir es erstmal mit einem Frontensystem zu tun. Im Augenblick kommt warme Luft zu uns aus Südwesten, morgen aber zieht diese Kaltfront durch. Dahinter deutlich kühler, jetzt so Schottland 16, 17 Grad. Das wird dann das Maximum sein dessen, was wir überhaupt noch erreichen, morgen und in den nächsten Tagen. Und die hat auch Regen dabei. Dementsprechend Temperaturrückgang jetzt erstmal bis zum Mittwoch und dann steigen sie wieder an. Saarbrücken beispielsweise, heute 28 Grad, da sind es am Mittwoch 21, Donnerstag sogar nur 20 Grad, dann geht's wieder bergauf. Ähnlich Schwerin, heute 22, da wird's morgen sogar wärmer, da kommt nochmal so ein Schwall warmer Luft, 25 Grad, dann aber Mittwoch 18, Donnerstag 19 Grad, bevor es langsam wieder bergauf geht mit den Temperaturen. Heute Nacht ist es erst einmal verbreitet, Sternenklauder locker bewölkt, dann kommen schon die ersten dichteren Wolken von der Nordsee mit auch erstem Regen. Morgen wird sich die Front dann langsam aber sicher weiter in die Mitte vorarbeiten. Vorlaufen zu dieser Front wird es nochmal warm. Da können dann auch Schauer und Gewitter entstehen. Ähnliches gilt genauso auch für den Alpenrand. Und von Nordwesten her gibt es dann schon wieder erste Auflockerungen, wenn die Front über der Mitte Deutschlands liegt. Und das wird sie dann noch erstmal liegen bleiben. Am Mittwoch zieht sie weiter nach Süden. Jetzt in der Nachttemperaturen den Rhein entlang und im Rhein-Main-Gebiet 13 bis 16 Grad. Sonst sind es um die 10 Grad. Morgen nochmal so ein Streifen vom Schwarzwald, Breisgau bis nach Nordosten, wo die Temperaturen ordentlich ansteigen. Da wird es nochmal richtig warm. Und da haben wir dann am Nachmittag Höchsttemperaturen von meist so 25 bis 30 Grad. Mit der Front 16 bis 18 Grad, auch am Alpenrand ein bisschen kühler. Und die nächsten Tage bringen dann erstmal Schauerwetter. Mittwoch liegt die Front einmal quer drüber am Alpenrand und so Richtung Bayern einzelne Schauer und Gewitter. Dahinter auch Auflockerungen und gelegentlich nass das bei Temperaturen von meist 16 bis 18 Grad. Und auch am Donnerstag gibt's noch Schauer. Es gibt auch Gewitter, so von Sachsen runter bis nach Baden-Württemberg und Bayern. Von Nordwesten her aber längere trockene und sonnige Abschnitte. Und danach wird's dann auch langsam, aber sicher wieder ein bisschen wärmer.
Also erstmal eine kleine sommerliche Durchstrecke. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Im Ersten geht's weiter mit der Story im Ersten, die diesmal von Tätern von Spanner-Videos, die im Netz kursieren, auf der Spur ist. Das Nachtmagazin mit Anna Planken meldet sich dann gegen 0.35 Uhr und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.